Vielen Dank für die Einstimmung heute Morgen in den Gottesdienst. Und ich glaube, das dürfen wir ganz bewusst uns zugesungen haben. Gott möchte uns beschenken, der Vater im Himmel will uns beschenken, auch heute Morgen. Auch mit dieser Reihe, mit diesen Gottesdiensten, in die wir starten, mit Ostern neu erleben. Vielen Dank, Verena, du hast uns da schon ein bisschen hineingeführt. Es ist einfach auch der Gedanke dahinter, sich mal ganz bewusster vielleicht einzustimmen auf dieses Fest, auf Ostern, auf die Zeit. Nicht nur irgendwie zu denken, okay, da kommen dann halt die vielen langen Feiertage, langen Wochenende und Ferien und wo gehen wir da schon hin und was machen wir, weil der Frühling ja tatsächlich vor der Tür steht und schöne Tage warten. Nicht nur in diesem Sinne irgendwie zu planen, sondern sich auch wirklich ja, bewusster einzustimmen auf das, was Ostern ausmacht. Und was diese Feiertage ausmachen. Und ich denke schon, dass Gott uns da auch beschenken will, dass er uns begegnen will, dass er uns wieder neu bewusst machen möchte, was Ostern eigentlich bedeutet und dass er uns Begegnung vor allen Dingen mit ihm selber schenken will. Suchen gehört natürlich bei Ostern mit dazu, aber es geht nicht darum, Schokoladenhasen und Ostereier zu suchen, auch nicht letztlich etwas, was ganz versteckt nur da wäre, sondern diese Haltung, die wir auch schon besungen haben, zu sagen, ich öffne mich, ich suche Gott nach dir, ich suche nach dem, was du vorbereitet hast, ich suche nach dir selber und nach neuer Belebung von dir, weil es ja auch immer wieder darum geht, dass tatsächlich irgendwo in den Klageliedern heißt es sogar, deine Barmherzigkeit, deine Güte ist jeden Morgen neu und jeden Morgen frisch. Und es geht darum, dass das, was wir eigentlich schon wissen, was so bekannt ist, was eigentlich Routine vielleicht geworden ist, was in unserem Glauben und Denken so fest und so sicher da ist, dass es immer wieder lebendig wird, immer wieder frisch wird, immer wieder neu wird, immer wieder unser Herz auch bewegt und etwas mit uns macht. Und ich glaube, da ist schon eine offene Haltung und auch ein Stück weit Suchen und Ausstrecken gut. Wobei ich möchte am Anfang noch ein paar Gedanken zu dem Stichwort Suchen, weil ja, Suchen ist vielleicht schon auch eine Kunst für sich. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ein Betrunkener sucht im Schein der Laterne den Schlüsselbund, den er verloren hat. Kommt ein Passant vorbei, hilft bei der Suche und nach einer Weile fragt der Passant, haben Sie den Schlüssel auch wirklich hier verloren? Sagt der Betrunkene, nein, verloren habe ich den Schlüssel dort drüben, aber da ist es ja viel zu dunkel, um zu suchen. Die Geschichte erzählt Paul Watzlawick. Zwischen schon verstorben, aber Paul Watzlawick ist einer der populärsten Theoretiker der menschlichen Kommunikation, war Philosoph, war Psychotherapeut, ist in Österreich geboren, hat ein Büchlein geschrieben, das heißt Die Anleitung zum Unglücklichsein, ist immer noch ein sehr, sehr lesenswertes Büchlein, auch wenn es schon in den 80er Jahren, glaube ich, erschienen ist. Anleitung zum Unglücklichsein. Und er beschreibt in diesem Büchlein, wie wir oft mit uns selber oder auch mit anderen Menschen umgehen und kommunizieren. Und dass vielfach in dem, wie wir da miteinander umgehen oder mit uns selber umgehen, bereits schon der Kern oder die Saat gelegt ist, dass das keine glückliche Sache wird. Dass unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Gedankenkreise, in denen wir uns drehen, die Art, wie wir kommunizieren mit uns selber, mit anderen, dass wir da nur unglücklich damit werden. Anleitung zum Unglücklichsein, Kommunikation, das ist schon eine Geschichte für sich. Er ist auch berühmt geworden, dieser Paul Watzlawick, dass er gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Kommunikation ist da so ein ganz wesentliches Ding. Er hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also es ist nicht so, dass nur ich jetzt hier vorne mit euch kommuniziere und ihr denkt, ich kommuniziere ja gar nicht, sondern Kommunikation geschieht immer. Kommunikation ist immer da. Auch wenn wir hier im Raum sitzen, jeder kommuniziert nimmt teil. Es heißt ja die Teilnahme am Gesamtgeschehen. Kommunikation ist ein Teilnehmen am Gesamtgeschehen. Und da hat einer vielleicht das Wort, das er gerade führt, aber auch das Zuhören und alles andere, was hier geschieht oder was sonst auch im Alltag geschieht. Paul Watzlawick hat mit Sicherheit, er hat dieses Axiom aufgestellt. Ich glaube, er hat recht. Er hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Auch wenn wir uns irgendwo denken, ich sende jetzt gar nichts aus. Es ist immer etwas da, was auch ein Beitrag ist zu dem, was geschieht. Also Kommunikation ist wirklich, aber darum geht es ja heute Morgen nicht, ist nur ein Nebengleis am Anfang. Aber ich kann euch noch ein schönes Zitat vom anderen Kommunikationsmenschen, Verhaltensforscher mitgeben. Der kennt man vielleicht auch, den Konrad Lorenz, das ist der mit den Gänsen. Der hat sich ja auch mit den Geschichten da beschäftigt, wie wir miteinander umgehen, kommunizieren. Und er hat die bekannten Worte gesagt, gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht angewendet. Und angewendet ist noch lange nicht beibehalten. Die berühmte Kommunikationstreppe von Konrad Lorenz. Und es zeigt, wenn irgendwo etwas so ankommen soll, dass es Leben prägt und verändert, dass es zu einem neuen Lebensstil, zu einer neuen Lebenskultur wird, da muss viel, 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 viel passieren. Sowohl im persönlichen Leben oder auch in Ehen und Familien, als auch im Miteinander überhaupt. Aber Ausflug in die Kommunikation, zurück zu der Geschichte. Wir sagen, so dumm kann doch nur ein Betrunkener sein, dass er irgendwo unter einer Laterne sucht und anderswo den Schlüssel verloren hat. Aber ich denke, in der Praxis unseres Verhaltens ist es manchmal gar nicht so weit weg. Manchmal merken wir es auch nicht. Es kommt sogar eine ähnliche Situation in der Bibel vor. Hat auch mit der Ostergeschichte zu tun. Also in Lukas 24 finden wir die Geschichte, wo Frauen, die beobachtet hatten oder die mit dabei waren, mit ansehen mussten, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und wie dann der Leichnam abgenommen wurde und in das Grab gelegt wurde. Die haben das genau beobachtet und haben dann über den Feiertag, den Sabbat, ihre Spezereien, ihre Öle zubereitet, sind dann am ersten Tag der Woche zum Grab gegangen, um den Leichnam zu salben. Und zu ihrer Überraschung war der Stein weggewälzt und sie gingen ins Grab hinein und fanden den Leib Jesu nicht. Und dann waren sie darüber zunächst bekümmert, aber dann waren zwei Männer da mit glänzenden Kleidern, waren erschrocken und fielen auf den Boden, neigten ihr Angesicht zur Erde. Die Männer sprachen dann zu den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Sie haben Jesus gesucht und sie haben ihn am verkehrten Ort gesucht. Er war nicht mehr da. Er ist auferstanden, er lebt. Auch das, denke ich, ist manchmal interessant. Also die entscheidend, wo suchen wir? Wo suchen wir, wenn wir dem Leben begegnen wollen? Wo suchen wir, wenn wir Jesus neu begegnen wollen? Wo suchen wir, wenn wir Ostern neu erleben wollen? Also die Frage, wo wir suchen, ist schon eine richtige Frage, gehört auch zu der Kunst des Suchens mit dazu. Und das andere vielleicht noch als Vorbemerkung, wenn es um Suchen geht, wir müssen natürlich auch wissen, wonach wir suchen, was tatsächlich fehlt. Also in der CGW-App standen ein kleiner Beitrag drin, Ehering gesucht. Irgendwo ging wohl irgendjemand ein Ehering bei den Rangern verloren. Und dann war halt, alle Mann sollen und Frauen sollen die Augen offen halten, damit man den findet. In dem Falle ist es klar, ein Ehering ist ein rundes Ding. Sieht entweder, wenn er aus Platin ist, silbern aus. Wenn er aus Gold ist, eben ein bisschen gelber. Da weiß man, nach was man suchen muss. Mir ist eine Geschichte eingefallen. Ein Onkel von mir hat mal in den 80er Jahren beim Baggersee, die aus Berlin, die waren zum Urlaub da, hat am Baggersee in der Karlsruher Gegend seinen Ehering auch verloren, auf dem Sandberg. Warum er den da ausgezogen hat beim Abtrocknen, keine Ahnung. Vielleicht, dass er drunter auch trocken kriegt. Jedenfalls hat er seinen Ehering verloren und nicht mehr gefunden an dem Tag. Wir sind dann, weil es ein schöner Sommer war, ein paar Tage später wieder dahin gefahren und sagte, hier oben auf dem Sandberg, da habe ich ihn verloren. Man hat ja Zeit, wenn man baden geht. Ich habe gesagt, wo in etwa? Ja gut, hier waren wir mit unseren Handtüchern. Dann habe ich einen Claim abgesteckt von ein paar Metern, gesagt, gut, das suche ich jetzt durch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich den Ehering wieder gefunden. Ich habe ihn da ausgebuddelt. Das war schon ein Erlebnis. Seither habe ich aber mit Goldsuche kein Glück mehr gehabt, also es war die einzige Situation, aber ist mir wieder eingefallen. Also das kann man finden, wenn man weiß, wonach man sucht, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man systematisch vorgeht, wenn man irgendwo vielleicht auch Vertrauen hat, was zu finden oder wie auch immer. Man kann es finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Manchmal ist die Suche diffus. Man weiß nicht genau, wonach man suchen muss, aber findet dann vielleicht doch das Richtige. Ich habe viele ältere Geschwister auch in Elmding betreut, waren etwas älterer Mann, schon in den 80er Jahren. Und auf einmal rief die Schwiegertochter an und sagte, oh, dem geht es ganz schlecht, der musste als Notfall ins Krankenhaus, wahrscheinlich geht es zu Ende. Da war Wirrheit da war Herzrasen da war einfach ganz schlimm. Es geht wohl wahrscheinlich zu Ende. Und dann haben die dort wohl auch gesucht und sie haben gefunden, dass dem guten Mann nur ein kleines Spurenelement fehlte. Kaliummangel. Wieder Kalium rein. Der Mann war wieder fit. Er hat noch ein paar Jahre gut gelebt. Also man muss dann auch, manchmal weiß man nicht genau, woran es liegt. Und dann findet man tatsächlich was und ist gut, dass man es gefunden hat. Manchmal weiß man nicht, was einem fehlt. Das kann auch passieren. Da denke ich an Situationen mit kleinen Kindern. Wir haben ja etliche Kinder selber. Wir haben auch einige Enkel schon. Übrigens, das 10. kam diese Woche auf die Welt. Wir freuen uns riesig, dass wir dann nachher gleich uns auf den Weg machen können, um das dann auch live zu sehen, nicht nur auf den Bildern. Aber bei den Kindern, eigenen oder Enkeln, manchmal passiert es so, dass die eine Pflätsch machen. Kennt ihr den Ausdruck Pflätsch? Niemand. Ich habe es gegoogelt, ob das irgendwo, als doch ein paar, aber die Badner, oder ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Also ein Pflätsch ist eine bestimmte Art von Gesichtsausdruck, wo jemand halt den Rüssel runterhängt, in der Ecke sitzt und einfach eine Pflätsch macht. Und irgendwie spürt man, da stimmt was nicht richtig. Und dann geht man dahin und sagt, was ist los? Fehlt dir was? Und je nachdem kann man manchmal kann man echt was erleben. Was fehlt dir denn? Und dann geht's los. Der hat zu mir gesagt, ich bin eine blöde Kuh. Oder irgendwas so in die Richtung. Oder der Bruder oder die Schwester oder irgendjemand hat was ganz Schlimmes angerichtet, Ungerechtigkeit oder eben halt gesagt, du bist doch eine blöde Kuh. Und dann sitzt dann das Kind da und heult und weint und da kommt alles, bricht alles aus ihm raus und man ahnt, was dem Kind fehlt. In dem Moment fehlt eigentlich nur, dass man dann hingeht und den Arm rumlegt. Das sind dann so einfache Situationen, weil dann sagt man zunächst mal, vielleicht ist der andere selber ein blöder Ochse. Dann ist schon ein bisschen Trost da. Also dann der nächste Schritt wäre, vielleicht ist auch halb so schlimm. Und dann wartet man noch ein bisschen und bis noch ein bisschen Zeit rumgeht, ein paar Minuten und das Kind sich ausgeheult hat. Dann auf einmal kann es sein, die stehen wieder auf, steht auf das Kind und geht wieder. Und dann wird weitergespielt, als ob nichts passiert wäre. Und das ist das Schöne an kleinen Kindern, dass es so schnell geht. Aber wenn da was rausbricht, dann ist es wirklich auch ein tiefer Schmerz. Da da spürt man auch, wie die Verletzung da ist, wie irgendwas tief drinne fehlt, wie der Weltschmerz da ist, wie Leid und Elend der ganzen Welt eben hereingebrochen ist über das kleine Gemüt eines Kindes. Manchmal löst sich das sehr schnell und das ist schön. Aber natürlich gibt es auch Kindheitserlebnisse und Verhältnisse in Kindheitstagen, die alles andere als gut sind und sich auch nicht so schnell lösen und manchmal auch Nachwirkungen haben über das ganze Leben hinweg. Das darf nicht verschwiegen werden. Und dass aus solchen Situationen, auch aus Kränkungen und Ungerechtigkeitserlebnissen, dann auch etwas heraus resultieren kann, was dann tatsächlich nicht nur kränkt für den Moment, sondern auch krank machen kann. Wie auch immer, was fehlt dir? Was ist eine Not? Wir nehmen ja teil an Ostern Neuer Leben. Das ist eine Reihe von Gottesdiensten, die das ICF-Movement vorbereitet hat, wo dann auch Themen und Texte vorgegeben sind oder halt zu der Reihe gehören. Und wir starten heute mit einer Geschichte, die auch wohl bekannt ist, mit dem Thema Ostersuche nach Glück, weil da von vier Männern erzählt wird, die Jesus auf eine ziemlich verzweifelte Weise fast schon gesucht haben, um ihren gemeinsamen Freund zu Jesus zu bringen, um ihm so zu seinem Glück zu verhelfen. Ihr kennt die Geschichte, ich lese sie ein paar erste Verse aus Markus 2, 1 bis 4. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Und es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Und da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab und dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Die Geschichte, also ich denke, jeder kennt sie oder gehe ich mal fast davon aus, hat sie vielleicht auch schon erzählt oder in Kindergottesdiensten, ist eine wunderbare Geschichte. Auch eine Geschichte natürlich über Freundschaft, da steht man zusammen, da will man jemand anderem helfen. Da sind so viele Geschichten drin. Aber deutlich wird hier, wenn das jetzt irgendwo passieren würde, dann malt man sich das ja aus, wenn da irgendwo halt die Decke aufgebrochen wird, was jetzt hier schwieriger ist, wie in den Häusern damals in Kapernaum. Aber trotzdem, das hat ja auch was bewegt, also geht da oben was vor sich und dann kommt da plötzlich von oben einer direkt vor die Füße von Jesus in die Mitte der Leute, die dort versammelt sind. Ist ja einfach schön, sich das so vorzustellen. Und man spürt, da haben Leute Erwartungen, da sind Leute mit Wünschen, mit Vorstellungen unterwegs, was jetzt passieren soll. Und eigentlich ist die Situation ja sonnenklar. Und alle sind jetzt gespannt, wie wird Jesus reagieren? Was wird er tun? Wie wird er sich verhalten? Was wird er sagen? Und dann, wenn man den nächsten Vers weiterliest, dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, als den Glauben der vier Freunde, vielleicht auch dessen, der auf der Bahre lag, auf der Matte lag, wie auch immer, vielleicht war der auch neutral und dachte, okay, ich lasse halt mit mir geschehen, ich habe ja keine andere Wahl. Wenn ich da liege und getragen werde, dann muss ich es halt mitmachen. Wie auch immer, seine Gefühlsleben war. Aber als Jesus ihren Glauben sah, da sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ob das jetzt die Reaktion und die richtige Antwort von Jesus war, die vier Freunde erwartet haben? Also muss man sich mal vorstellen, wenn man jetzt hier auf dem Boden liegt, auf der Matte, und die anderen gucken von oben zu, und dann ist doch eigentlich sonnenklar, um was es geht. Es ist doch klar, dass Jesus jetzt in Vollmacht ein Wort sprechen soll und sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh und sei gesund. Es ist doch klar, dass das die eigentliche Bitte und die Erwartung ist, was Jesus tun soll. Jesus, siehst du das Problem nicht? Ist es denn nicht logisch, was jetzt geschehen soll? Ich bin gelähmt, unser Freund ist gelähmt. Greif doch ein, mach doch das, was unser Herzenswunsch, unsere Sehnsucht ist, was das eigentliche Problem, das jetzt hier vor den Füßen liegt. Geh doch dieses Problem an. Und ja, Jesus hat die Macht zu heilen. Sonst wären die ja auch nicht gekommen, weil sie wissen, Jesus hat vielfach schon geheilt und er kann solche Wunder tun. Und in seinem Leben, und die Bibel ist voll davon, dass Gott wirklich Wunder wirken kann und dass Jesus Wunder gewirkt hat. Aber als dieser Mann auf der Bahre vor Jesus liegt, da sieht Jesus wohl das Problem, das ist dann auch nicht zu übersehen. Aber er weiß, das tiefere Problem, die tiefere Not sind nicht die kranken Beine und der lahmen Rücken, sondern in der Tiefe geht es noch um eine ganz andere Dimension. Mit dem Satz, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt er eigentlich nicht nur, deine Beine sind krank, sondern tief drin in dir, deinem Herzen, in deinem Innern, da darf etwas heil werden, da soll etwas heil werden, da liegt das tiefere Problem. Natürlich ist Gesundheit wichtig, das ist überhaupt gar keine Frage. Und natürlich, man merkt es immer erst dann, wenn die Gesundheit fehlt, wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat. War diese Woche mit auf zwei Treffen von Pastorenkollegen und dann auch Anteil genommen an einer konkreten Situation, wo jetzt jemand über Wochen schon Schmerzen hat, die nicht weggehen und hilft sich dann halt mit Schmerzmitteln, die man heutzutage hat. Aber das sind dann, ja, das ist schlimm. Wenn man krank ist, wenn die Gesundheit nicht da ist, dann merkt man, was einem fehlt. Und deshalb heißt es ja dann halt immer auch im Sprachgebrauch, Hauptsache gesund. Und Gesundheit ist wirklich wichtig. Aber andererseits, körperliche Gesundheit allein macht noch nicht glücklich. Das ist nicht das Letzte, worum es geht. Und deshalb, als Jesus diesen Mann sieht, dann weiß er, es geht in der Tiefe noch um eine andere Dimension. Er hat natürlich den Wunsch, gesund zu werden. Und die Freunde haben den Wunsch. Und diese Sehnsucht und dieser Wunsch ist in Ordnung. Und er will aus der ganzen Phase seines Herzens irgendwo wieder laufen können, wenn er vielleicht auch schon die Hoffnung verloren hat. Aber dieser Wunsch, diese Sehnsucht, wo man sagt, wenn das passiert, dann werde ich wieder glücklich sein. Das kann ja solche Dimensionen annehmen, auch in anderer Hinsicht, dass man sich wirklich auf diese Sache so fixiert, dass die Erfüllung dieses Wunsches nachher zum Glücksbringer wird. Wenn doch nur dieser tiefe Wunsch erfüllt wird. Natürlich darf man mit diesem Wunsch kommen. Natürlich sind Wünsche, dass sich Umstände verändern, dass Krankheit, dass Lasten, dass Sorgen irgendwo, dass sich da etwas zum Guten wendet, natürlich ist das alles richtig, dass wir mit dem zu Jesus kommen. Jesus selber hat ja gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder eine andere Übersetzung, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich will euch und werde euch Ruhe geben. Wir dürfen und sollen mit dem kommen. Und vermutlich, wenn wir heute Morgen so sitzen, vielleicht ist es mal gut, auch einen Moment still zu werden und zu fragen, was ist denn eigentlich gerade im Moment mein größter Wunsch? Was ist denn meine größte Sehnsucht? Was ist mein größtes Problem, mit dem ich zu Jesus gehen wollte? Manchmal, wenn man sich diese Fragen stellt, ist es gar nicht so einfach, auf den Punkt zu kommen und es irgendwo zu benennen. Aber es ist schon gut, auch da mal stille zu werden, nachzuhorchen. Was ist denn mein größter Wunsch für mich selber oder für eine Situation, meine größte Sehnsucht oder auch meine Last, mein Leid, mein Problem. Jesus sagt, wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen ihm das nennen und es ist überhaupt nichts Verkehrtes daran, dass wir den Wunsch haben, dass sich da etwas verändert. Weil dieser Wunsch an sich ist nicht das Problem. Das Problem, das Eigentliche ist, dass wir uns manchmal so fixieren auf die Dinge, die anders sein sollen, dass wir dann innerlich denken und uns auch festlegen, wenn ich das kriege, was mein tiefster Wunsch und meine Sehnsucht ist, oder wenn ich diese Last los habe, dann wird alles gut. Dann ist alles gelöst. Dann ist alles gut. Wenn ich nur das kriege und so weiter und so fort. Wenn wir dann so unterwegs sind und das erwarten, machen wir eben diesen Wunsch zu unserem Götzen, zu unserem Glücklichmacher, zu unserem Befreier, weil die Erfüllung dieses Wunsches uns nachher die Freiheit schenken soll. Und dann kann zweierlei passieren. Zum einen, dass sich der Wunsch nicht richtig erfüllt. Nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann bleiben wir enttäuscht. Vielleicht steigert sich die Enttäuschung nochmal in Resignation hinein, leer. Und wenn sich der Wunsch erfüllt, dann ist es in der Regel so, nach 2 Wochen oder 3, spätestens nach 4, gibt es bereits den nächsten Wunsch wieder, wo wir sagen, wenn nur sich hier diese Situation so oder so verändern würde, dann wäre ich wirklich glücklich. Weil oft die Erfüllung unserer Wünsche und das, was uns so wichtig ist, gar nicht letztlich das bringt, was uns zutiefst glücklich macht. Die Ostersuche nach Glück heißt unser Thema. Jesus sagt zu dem Mann, dem Gelähmten, der vor ihm liegt, deine Sünden sind dir vergeben. Und da denkt Jesus nicht an einzelne verkehrten Sachen, die er da gemacht hat, an irgendwelche Gesetze, die er irgendwo übertreten hätte, an Lappalien, Kleinigkeiten oder kleinere oder größere Dinge. Mit dieser Zusage, dir sind deine Sünden vergeben, da sagt Jesus eigentlich, du, ich möchte so in dein Leben kommen, dass ich deine Erfüllung bin. Dass diese Trennung, dieser Sund, dieses Getrenntsein von mir, dieses Getrenntsein von Gott, dass es überwunden wird und dass Beziehung da ist, dass ich in deinem Leben drin bin und du in mir lebst. Das ist dieses Angebot von Beziehung, das Jesus hier schenken will. Deine Sünden sind dir vergeben. Die Möglichkeit, ganz neu mit ihm in Kontakt zu sein und dann auch nachher ganz neu miteinander leben zu können. Neu in Gemeinschaft, in Miteinander, in Kommunikation, in ganz anderer Weise unterwegs zu sein wie vorher. Es ist die Einladung zu einem Leben in Gemeinschaft und in Beziehung. Und deshalb, so wichtig es ist, dass sich äußere Umstände auch verändern dürfen, dass aus Krankheit Gesundheit wird oder wie auch immer, das wahre Glück finden wir letztlich nicht in Verbesserung unserer Umstände, sondern darin, dass unser Herz heil wird, dass unser Inneres heil wird, dass unsere Beziehungen zutiefst wieder in Ordnung kommen, dass Vergebung da ist, dass Beziehung zu Gott da ist und neu auch miteinander. Jesus sagt dem Mann, der da vor ihm liegt, natürlich brauchst du ein Wunder. Du brauchst auch den Wunderheiler, der dich gesund macht. Aber mehr noch brauchst du den Heiler selbst. Du brauchst mich. Das steckt da drin, wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Beziehung, neue Beziehung ist möglich. Und deshalb geht es auch heute Morgen, wenn wir das hören oder an Ostern, immer wieder darum, dass Jesus uns einlädt in diese Beziehung, wo deutlich wird auch in der ganzen Geschichte des Evangeliums, die wir natürlich kennen, dass Gott uns in Jesus ja so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat an Weihnachten. Und dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben hingegeben hat für uns. Und dass Jesus uns so sehr liebt, dass er uns teilhaben lässt an seinem Auferstehungsleben. Und dass wir deshalb so sehr geliebt sind, dass wir kommen dürfen, so wie ein kleines Kind, und auch mal sagen, was eigentlich alles blöd läuft und wie ungerecht diese Welt ist und was schräg ist und wie auch immer. Und uns wirklich ausheulen und dass er uns in dem Arm hält und uns seine Gnade, seine Liebe, seine Zuwendung schenkt und uns auch sagt, dass die Dinge bei ihm in Ordnung sind, in Ordnung kommen, selbst wenn nicht alles in Ordnung kommt oder die Umstände sich so ändern, wie wir uns das wünschen. Aber nun, und das noch zum Schluss, die Geschichte noch zu Ende. In der Tat bleibt Jesus hier nicht stehen, sondern die Geschichte darf noch einmal weitergehen. Das heißt dann ab Vers 6, einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann Jesus sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Es ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Und der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge und da lobten alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Die Geschichte, die wir hier hören, endet in einer umfassenden Weise gut und heilvoll, weil Jesus hat auch die Macht, den Körper zu heilen. Jesus hat auch die Macht, die Umstände so zu verändern, dass Gutes geschieht. Er hat die Vollmacht, das zu tun, worum wir ihn bitten. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Jesus kann mehr als das. Und das ist ihm auch viel wichtiger. Er kann das, was zutiefst in unserem Herzen, in unserem Innern verändert und neu gemacht werden muss, das kann er berühren, das kann er verändern, das kann er neu machen. Er ist der Befreier, er ist der Erretter, er ist der, der wirklich Glück bringt. Und das finden wir in dieser neuen Beziehung, die aus der Vergebung heraus lebt. Ich denke, dass wir unsere tiefen Sehnsüchte und Wünsche, die wir haben, dass wir sie uns vor Augen halten dürfen, dass wir sie aussprechen dürfen und dass wir sie auch zu Jesus bringen dürfen. Und dass wir dann hören dürfen, dass Jesus noch mehr hat als das, was wir uns wünschen. Dass er uns in ihm selber wirklich umfassendes Glück und Leben anbietet und eine Veränderung auch unseres Inneren und neue Beziehungen, die er schenken will. Wir wollen jetzt eine Zeit haben mit Lobpreis, wo wir auch Gott loben wollen, ihn ehren wollen, ihn anbeten wollen dafür, dass wir zu ihm kommen dürfen, zu unserem Herrn mit allem, was uns ausmacht, wo wir vielleicht auch nochmal unsere Wünsche und Sehnsüchte äußern dürfen, auch vor Gott bringen. Das ist auch ein Gebetsteam hinten an der Wand. Und wir dürfen beten und das alles vor Gott bringen, wo wir aber auch spüren dürfen, dass Gott uns tiefer beschenken möchte, dass der Herr uns tiefer beschenken möchte, neu mit seinem Leben, mit seiner Beziehung und auch neu, indem er Beziehungen unter uns wieder ganz neu herstellt oder auch dort, wo es nötig ist. Er spricht hinein und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Er hat diese Vollmacht und er hat die Vollmacht, Situationen zu ändern. Lieber Herr, wohin sollten wir sonst gehen als zu dir? Denn du bist wirklich der Herr, der Befreier, der Retter. Du bist der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel wie auf Erden. Du bist der, der ein Wort sprechen kann und unsere Seele wird gesund. Du bist der, der ein Wort sprechen kann und Verhältnisse und Umstände ändern sich und werden neu. Aber du bist auch der, der durchträgt, der hält. Du bist ein Fels, auf dem wir stehen, auch wenn vieles andere zerbricht. Du bist verlässlich und du bist treu. Wir wollen dich ehren und wollen ganz neu uns an dich wenden. Mit allem, was wir sind, was wir haben, mit allem, was uns ausmacht. Herr, schenk, dass wir wirklich in dieser Zeit dich neu erleben, dir neu begegnen und auch aus allem Gebundenen, aus allem, was uns lähmen will, wieder aufwachen zu neuem Leben mit dir und miteinander. Danke, dass du das unter uns wirken möchtest. Amen.